Lukas 19, wir sind bis Vers 27 gekommen letztes Mal, das heißt, wir machen heute im Vers 28 weiter. Wir lesen einfach Vers für Vers durch die Bibel und schauen, was Gott uns persönlich sagen möchte. Vers 28 lesen wir, und als er dies gesagt hatte, müssen wir uns natürlich fragen, als er was gesagt hat. Und die Antwort ist das, was wir letztes Mal gelesen haben. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass er von ihnen gehen wird und dass er später wiederkommen wird. Und er hat sie ermahnt, gute Verwalter zu sein mit dem, was er ihnen anvertraut hat. Und dann heißt es, als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Mir kommt so vor, als würde Jesus sagen, okay, ich habe euch jetzt letzte Anweisungen gegeben, okay, jetzt lasst uns raufgehen nach Jerusalem, lasst uns mein Erlösungswerk vollbringen, wozu ich gekommen bin, lasst uns hinter uns bringen. Und wir lesen hier, er zog voran und ging hinauf nach Jerusalem. Ein paar Punkte hier, ich möchte das Erste, dass ihr das seht, die Bestimmtheit von Jesus. Jesus hat gesagt, lasst uns gehen, und er zog voran und er ging hier ganz bestimmt nach Jerusalem. Dass Jesus gekreuzigt wurde in Jerusalem, das war nicht irgendwie ein unglücklicher Unfall. Irgendwie unglückliche Umstände. Jesus war nicht das Opfer von irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Verschwörungstheorien, sondern es war ganz klar Gottes Plan. Jesus hatte es mehrmals prophezeit und vorhergesagt, das letzte Mal im Kapitel 18, Versen 31 bis 33. Wir gelesen haben, er nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Also ganz klare Ansage. Die Bibel sagt uns, dass das von der Grundlegung der Welt an Gottes Plan war. Dass Jesus für unsere Schuld sterben wird und für unsere Schuld bezahlen wird, uns erlösen wird, das heißt freikaufen wird von unseren Sünden, die uns von Gott trennen. Also Jesus geht hier mit Bestimmtheit voran. Jesus organisiert das Ganze, alles läuft hier nach seinem göttlichen Zeitplan ab. Jesus hat hier absolut die Kontrolle. Immer wieder haben wir gelesen oder lesen wir in den Evangelien, wenn die Volksmengen Jesus zum König machen wollten, dass Jesus gesagt hat, meine Stunde ist noch nicht gekommen, und dass er sich zurückgezogen hat. Aber jetzt ist seine Stunde gekommen. Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünden hinwegnimmt, musste gekreuzigt werden, musste sein Opfer darbringen zum Passafest als die Befreiung von Gottes Volk gefeiert wurde. Befreiung aus der Sklaverei durch ein perfektes Opferlamm. Das war ein Bild. Ein Bild auf Jesus hin, das sich in Jesus erfüllt hat. Und so, Jesus hat es ganz genau unter Kontrolle. Er hat im Johannesevangelium 10 gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Dann hat er gesagt, niemand nimmt es von mir. Er ist der allmächtige Gott. Sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder aufzunehmen. Also Jesus geht hier bestimmt nach Jerusalem. Er hat die Kontrolle hier. Zweiten Punkt, den ich machen möchte, diese Reise Jesu mit seinen Jüngern nach Jerusalem war keine Sightseeing-Tour, war keine Unterhaltungsreise. Nee, das war die Reise an das Kreuz. Furchtbare Folter, furchtbaren Tod, den er da entgegengegangen ist. Er ist nach Jerusalem gegangen, um unsere Schuld sich aufladen zu lassen, um sich beladen zu lassen mit unseren Sünden. Sünden, die er so verabscheut, die seinem ganzen Wesen zutiefst zuwider sind. Geistliche Trennung, Trennung von Gott, das hat er für uns erlebt. Und ich weiß nicht, was du getan hättest, ich weiß, was ich getan hätte, wenn ihr mir gesagt hättet, okay, der Plan ist, der Masterplan ist, du gehst nach Jerusalem und du wirst gefoltert werden und du wirst getötet werden. Ich wäre davon gelaufen, so schnell ich konnte, und ich wäre, soweit ich könnte, in die andere Richtung gelaufen. Das wäre meine Reaktion gewesen. Und mich beeindruckt es hier, Jesus zu sehen. Diese Bestimmtheit, wo er mit dieser Entschlossenheit vorangeht, um Gottes Plan auszuführen. Um uns zu erlösen. Das heißt, freizukaufen, befreien von unserer Schuld, die uns von Gott trennt und von dem, was er für uns hat. Diese Bestimmtheit Jesu, uns zu retten. Das zeugt von unheimlicher Liebe, finde ich. Seine Liebe für uns zeigt uns, wie sehr er uns bei sich haben möchte. Im Hebräerbrief heißt es, dass er wegen der Freude, die vor ihm lag, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Wegen der Freude der Gemeinschaft mit uns ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil er uns bei sich haben wollte. Freude der Gemeinschaft mit uns. Und ich möchte, dass ihr es begreift, dass es nicht irgendwie abstrakt generell ist. Ich bin 18 Jahre lang in die Kirche gelaufen, habe nichts geschnallt. Habe gehört, Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt. Das war super abstrakt. Jesus ist ans Kreuz gegangen wegen der Freude der Gemeinschaft mit dir persönlich. Weil er dich persönlich liebt. Er ist ans Kreuz gegangen, um deine persönliche Schuld zu bezahlen. Deine konkreten, persönlichen Sünden. Das ist persönlich für dich, was Jesus getan hat. Er möchte was persönlich mit deinem Leben zu tun haben. Zeugnis seiner Liebe für dich, Jesus, wie er bestimmt nach Jerusalem geht. Und im Johannesbrief heißt es, dass keiner größere Liebe hat als der sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist die Liebe, die Gott für dich hat, die Jesus für dich hat, ganz persönlich. Und größere Liebe eigentlich noch, ne? Größere Liebe hat niemand als der sein Leben gibt für seine Freunde. Im Römerbrief heißt es, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir seine Feinde waren. Das ist Liebe. Das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, ist der Weg zur Freundschaft mit Gott. Wie wir Freunde Gottes werden können, wie wir von Feinden Gottes zu Freunden Gottes werden können. Und das ist Liebe. Jesus, der für dich gestorben ist, als du noch sein persönlicher Feind warst, der gesagt hat, ich interessiere mich nicht für dich, ich will nichts mit dir zu tun haben, rebellisch war. Da ist Jesus gestorben, noch bevor wir uns bekehrt haben und entschieden haben, ihm nachzufolgen. Das ist unglaubliche Liebe. Er hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Dritten Punkt, den ich machen möchte, ist, dass unsere Erlösung, die Befreiung von unserer Schuld, auf zwei Ereignissen beruht. Ich möchte, dass wir das alle wirklich klar haben, dass wir da große geistliche Klarheit haben. Weil, wie gesagt, ich bin 18 Jahre lang in die Kirche gelaufen und habe es nicht geschnallt. Du wirst nicht Christ, du kommst nicht in Gemeinschaft mit Gott, weil du in die Kirche läufst oder religiös bist. Du wirst kein Hamburger, weil du zu McDonald's gehst. Das sind äußerliche Dinge. Nee, unsere Erlösung, die Befreiung von unserer Schuld, die Beziehung mit Gott möglich macht, beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das erste ist das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Da hat er bezahlt, da hat er die Grundlage geschaffen, damit wir Vergebung haben können. Und das zweite Ereignis ist unsere Bekehrung. Der Zeitpunkt, wo wir uns persönlich dafür entscheiden, ja, ich möchte, dass es für mich gilt, und Jesus, ich nehme dich als meinen persönlichen Retter an, für meine Sünden, das ist persönlich. Und ich nehme dich an als meinen persönlichen Herrn, ich will dir nachfolgen, da wird das wirksam. Nicht früher. Vielleicht, weil ich als Baby irgendwer mit Wasser begossen hat oder du in die Kirche gelaufen bist oder konfirmiert bist oder sonst irgendwas. Bekehrung. Das ist der Punkt, wo wir das Geschenk auspacken, was Gott uns gegeben hat. Und wo es wirksam wird. Das ist der Punkt, wo du wiedergeboren wirst durch den Geist Gottes. Ein neues Leben von ihm bekommst. Wir brauchen da ganz, ganz große Klarheit. Und ich möchte es betonen, eben aus eigener Betroffenheit, weil ich habe all diese Dinge durchgemacht und hatte keine persönliche Beziehung mit Jesus. Hat nicht kapiert, dass es für mich persönlich war. Hab nicht mal kapiert, dass ich wirklich ein Sünder bin. War selbstgerecht. Nee, Bekehrung, das ist ganz wichtig. Das Annehmen, was Jesus getan hat, ganz persönlich. Jesus ging bestimmt ans Kreuz. Das war geplant, das war vorbereitet. Und Jesus hat für jeden einzelnen Menschen auch so einen Treffpunkt, so einen Punkt, wo er ihn persönlich anspricht. Davon bin ich überzeugt. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast dich noch nie zu Jesus bekehrt, du hast es noch nie persönlich angenommen, was er für dich getan hat. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Es war kein Zufall, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das erste Ereignis, auf dem deine Errettung beruht, und es ist kein Zufall, dass du hier bist. Das ist eine Einladung, das ist eine persönliche Verabredung, die Jesus mit dir hat. Wird er dich einladen, diese persönliche Entscheidung zu treffen, es anzunehmen, was er für dich getan hat am Kreuz. Er möchte dir heute eine Chance geben, gerettet zu werden, und er lädt dich persönlich ein, dass du ihn annimmst als deinen Erlöser, als deinen Erretter. Die Bibel sagt uns heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Sag ja zu dem, was er für dich getan hat. Jesus zog voran und ging hinauf nach Jerusalem, und es geschah, als er Bethphage und Bethanien nahte, das waren kleine Vororte von Jerusalem, auf der anderen Seite des Ölberges, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat, bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, sprecht zu ihm: Der Herr braucht es. Wenn du dich beschreiben müsstest oder solltest als irgendein Tier, welches Tier würdest du wählen? Ein Tier, das dich repräsentiert. Welches Tier würdest du wählen? Mich ermutigt es unwahrscheinlich, dieser Esel hier. Das ist eine große Ermutigung für mich. Esel steht dafür, dass er störrisch ist und dickköpfig und schwierig. Und Jesus sagt: Ich brauche ihn. Sendet hin, bringt ihn zu mir, bindet ihn los. Ich brauche ihn. Das ermutigt mich unwahrscheinlich. Ich bin oft auch so Dickkopf. Aber wenn Jesus diesen Esel gebrauchen konnte, dann kann er ganz sicher auch mich gebrauchen und dich gebrauchen. Und er will dich gebrauchen und er will mich gebrauchen. Und wenn du offen bist dafür, wird er dich gebrauchen. Das Einzige, was uns davon abhalten kann, dass Gott uns gebraucht, ist wir selbst. Wenn wir nicht verfügbar sind. Also lasst uns nicht störrische, rebellische Esel sein, sondern lasst uns demütige Esel sein, die sich ihm zur Verfügung stellen, wie dieser Esel hier in dieser Geschichte. Im Gesetz heißt es in 3. Mose, dass jede Erstgeburt des Esels ausgelöst werden muss durch ein Lamm, ein stellvertretendes Opferlamm. Aber das ist das, was Jesus für uns ist. Er ist das Opferlamm, der uns erlöst hat, dich und mich. Und er hat uns losgebunden wie diesen Esel, befreit von unserer Schuld. Und er ist dabei, uns loszubinden und uns immer freier zu machen von diesen Dingen, die uns kaputt machen, diesen Dingen, die uns binden. Er hat uns erlöst, er hat uns losgebunden und jetzt will er uns gebrauchen. Ich finde das wunderbar. Hätte dieser Esel ein größeres Vorrecht haben können, als den König der Könige nach Jerusalem zu tragen? Gibt es eine höhere Berufung in unserem Leben, als Jesus zu tragen? Ich glaube nicht, das ist ein unglaubliches Vorrecht. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Befriedigenderes, es gibt keine höhere Berufung im Leben eines Menschen. Das ist so ein Vorrecht, das ist wunderbar. Hey, ich bin stolz drauf, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen. Ich schäme mich nicht dafür. Der Paulus hat gesagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wir haben die beste Botschaft der Welt und wir haben den besten Herrn der Welt, der uns nicht versklavt, sondern der uns frei macht, der uns liebt. Vorrecht, dass wir ihm dienen dürfen. Vers 33. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihm, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus. Aber der Typ, den der Esel gehört hat, hat gesagt, okay, der Herr braucht es, alles klar, wenn der Herr ihn gebrauchen will. Das ist auch die Einstellung, die wir haben sollen, mit unserem Besitz. Es gehört sowieso alles ihm. Haben wir letzte Woche gelernt, wir sind nur Verwalter von dem, was er uns anvertraut hat. Er ist der Eigentümer, er ist der Herr und er darf bestimmen. Wenn er sagt, okay, ich will das gebrauchen für das, dann okay, Herr. Mach, nimm. Und sie führten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges nahte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen haben. Jesus präsentiert sich Jerusalem hier als der Messias. Jetzt ist seine Stunde gekommen. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen für sein Volk, für Jerusalem. Und Jesus zwingt die Menschen, besonders die jüdischen Leiter, hier zu reagieren. Ihn entweder als Herrn und König und Gott anzubeten und zu verehren oder ihn als Gotteslästerer an ein Kreuz zu schlagen. Dasselbe gilt für uns. Du kannst Jesus nicht ausweichen. Das ist unmöglich. Bei all den Dingen, die er gesagt hat und die er getan hat, bei all diesen Ansprüchen, die er gestellt hat, dass er gesagt hat, ich bin Gott, ich und der Vater sind eins, ich bin der einzige Weg in Gemeinschaft mit Gott, ich bin der Retter. Er hat einen Herrschaftsanspruch gestellt. Da kannst du nicht einfach sagen, naja, ist ja egal, ist ja Jesus, war halt ein guter Lehrer oder so. Nee, das ist nicht möglich. Er war kein guter Lehrer. Du kannst ihn annehmen und anbeten als Herrn, oder du kannst ihn kreuzigen als Verrückten. Aber du kannst nicht neutral bleiben bei Jesus. Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und Jesus lässt sich hier feiern als Messias und er zwingt hier die jüdischen Leiter, eine Entscheidung zu treffen. Kann keinen kalt lassen, Jesus. Und Jesus erfüllt hier eine Prophezeiung über den Messias im Alten Testament. Jesus hat alle Prophezeiungen im Alten Testament, es gibt so an die 300, die über den kommenden Messias, den Retter sprechen. Jesus hat jede einzelne von denen genau erfüllt. Und hier haben wir eine erfüllte Prophetie aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9. Hat er über 500 Jahre zuvor prophezeit. Ich lese euch die vor. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. War genau prophezeit, aus welcher Familie Jesus kommen wird, wo er geboren wird, wo er leben wird, was er tun wird. Hier, bis in dieses Detail, dass er auf einem Esel einreiten wird nach Jerusalem. Der Zeitpunkt war genau prophezeit, wann Jesus kommen würde. Für jeden Juden, und die Juden kannten das Alte Testament, musste eigentlich sonnenklar sein, dass dieser Jesus der Messias ist. Und seht hier, Jesus kommt hier auf einem Esel reitend. Das ist auch interessant und wichtig. Ein König, der auf einem Esel geritten ist, die hatten da spezielle Esel, die dafür gezüchtet wurden und dafür vorbereitet waren. Ein König auf einem Esel, das war ein König, der in Frieden kommt. Wenn ein König auf einem Pferd gekommen ist, dann hat es Krieg bedeutet. Ein König auf dem Schlachtross mit seinen Armeen. Der Esel war sozusagen die Limousine, Pferd war der Panzer damals, könnten wir sagen. Aber Jesus kommt hier als König auf einem Esel. Er kommt, um Frieden anzubieten. Frieden mit Gott. Er kommt, um zu retten. Demütig kommt er auf einem Esel. Der König des Universums kommt demütig, um sein Volk zu retten. Nicht als Tyrann. Er kommt, um zu retten. Und das ist so wunderbar. Das macht es so wunderbar, Jesus zu dienen. All diese Götzen dieser Welt versklaven uns und zerstören uns. Wenn du für Geld und Materialismus lebst, es wird dich zerstören. Wenn du für Ruhm lebst, wird dich zerstören. Wenn du für irdische Beziehungen lebst, wenn das das Zentrum deines Lebens ist und du von einem anderen Menschen erwartest, dass er Gott ist in deinem Leben und dich erfüllt und dich zufriedenstellst, du wirst diese Beziehung zerstören, du wirst diesen Menschen zerstören und du wirst mit einem gebrochenen Herzen übrig bleiben. Wenn du für Alkohol lebst, für Drogen, es wird dich zerstören, wenn das dein Götze ist, wenn das dein Gott ist, das, worum dein Leben sich dreht. Aber wenn wir für Jesus leben, es macht uns heil. Wir haben den wunderbarsten Chef, den es gibt, den wunderbarsten Herrn. Ein Herr, der uns wirklich liebt, der unser Bestes will, der unser Heil im Sinn hat. Und das ist dieser Jesus, der kommt, um uns Frieden anzubieten. Das ist wunderbar. In der Offenbarung lesen wir, dass Jesus auf einem Pferd kommt. Jesus wird kommen, wenn er wiederkommt, um Krieg gegen seine Feinde zu führen. Gegen die, die ihn abgelehnt haben, und er wird richten. Jesus ist kein Weichei. Irgendeiner, der sagt, naja, ist ja egal. Es macht ja nichts, wenn dir das nicht so wirklich passt, wer ich bin oder was ich vorhab. Ist ja egal, Hauptsache du fühlst dich gut. Ich will dir ja nicht zu nahe treten irgendwie. Ich ziehe so mein Schwänzchen ein und naja, bin der liebe Jesus. Nee, Jesus ist es nicht. Nee, er ist der allmächtige, heilige, perfekte, allmächtige Gott. Er ist der souveräne Herrscher dieses Universums. Und er schenkt dir in dieser Gnadenzeit jetzt Frieden mit Gott. Das ist, was er dir anbietet. Er schenkt uns eine Gnadenzeit, in der er uns, und nicht nur uns, sondern dir ganz persönlich, jedem Einzelnen ganz persönlich, ewiges Leben anbietet von Gott. Gemeinschaft mit Gott anbietet, Frieden mit Gott anbietet, Vergebung, Befreiung von deiner Schuld, Adoption, Kind Gottes zu werden. Das ist, was er uns anbietet. Er liebt dich, er meint es gut mit dir. Und er gibt dir Freiheit, sein Angebot anzunehmen und auch abzulehnen. Seine Herrschaft abzulehnen. Seht ihr, Jesus will eine Liebesbeziehung haben. Jesus sucht freiwillige Nachfolger. Nicht eine gezwungene Beziehung. Liebe braucht einen freien Willen. Wenn ich zu Jennifer sag, dass du mich liebst und ihr eine Pistole an den Kopf halt, dann wird sie es vielleicht machen, aber das wäre keine Liebesbeziehung. Als ich einen Hochzeitsantrag gemacht habe, hatte ich keine Pistole. Ich hatte einen Ring. Es war ein Angebot, war eine Einladung, war ein Werben um sie. Das ist Liebe. Braucht eine freie Antwort, eine freie Entscheidung. Und deswegen, glaube ich, gibt Gott uns auch die Möglichkeit, ihn abzulehnen. Aber Gott ist ein souveräner König, der die Gesetzesbrecher und die Rebellen, die ihn ablehnen, richten wird. Einer, der sagt, ja, ist okay, wenn du nicht bei mir sein willst, am Königshof, dann gehst du halt ins Gefängnis. Du musst nicht bei mir sein. Aber wenn du Erlösung ablehnst, dann willst du Verlorenheit. Wenn du das Leben ablehnst und Jesus hat gesagt, ich bin das Leben, wenn du Leben ablehnst, dann willst du den Tod. Wenn du den Himmel ablehnst, dann willst du die Hölle. Es wird nie zwei Souveräne in dieser Welt geben und in diesem Universum. Gott und dich. Hey, das ist lächerlich. Es gibt zwei absolute Wahrheiten. Zwei Dinge sind absolut sicher in dieser Welt. Und das erste ist, es gibt einen Gott und es gibt nur einen Gott. Und das zweite ist, du bist er nicht. Und eines Tages, sagt uns die Bibel, wird jedes Knie sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und Jesus, der als Friedefürst kommt, demütig auf einen Esel. Jesus liebt dich und er bietet dir Frieden an, er bietet dir Freundschaft an mit Gott. Und wenn du Gottes Feind bleiben willst, dann darfst du das bleiben, aber das bedeutet letztendlich Krieg und Gericht für dich. Und eines ist sicher, du wirst diesen Krieg nicht gewinnen. Lies die Offenbarung, ein Hauch seines Mundes, ein Wort aus seinem Mund, mit dem er alles, was existiert, in Existenz gesprochen hat, es wird reichen. Hebräer 10 heißt es, hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Darauf stand die Todesstrafe. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, Jesu Tod für uns, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, und wiederum der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich möchte warnen vor einem falschen Gottesbild. So Gott als diesen schwachen, vielleicht senilen, unfähigen Knacker zu halten, der keine Fliege was zuleide tun kann, der liebe Gott. Das ist nicht die Wahrheit. Unser Gott ist ein wunderbarer Gott, ein heiliger, ein mächtiger Gott, der unsere Ehrfurcht verdient hat. Er ist der souveräne König dieses Universums. Er ist der allmächtige Gott, der alles, was existiert, in die Existenz gesprochen hat und der genauso mit einem Wort alles wieder vernichten kann. Er ist das Zentrum und der Herr der Geschichte. Das ist unser Gott. Und wie wunderbar, dass er das mit uns zu tun haben will. Dass er sich aus Gnade in Jesus Christus zu uns herabbeugt und uns Frieden anbietet. Das ist wunderbar. Das sollte uns mit Freude und mit Frieden und mit Ehrfurcht erfüllen. Jesus, der Friedefürst, der nach Jerusalem einreitet, um uns zu erlösen. Vers 36. Sie warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf, während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg, statt den roten Teppich auszurollen, haben sie einfach ihre Überkleider auf den Weg geschmissen. Das war ihre sichtbare Art und Weise, Jesus zu ehren, Jesus Ehre zu erweisen. Und das war was Großes, das hat viel bedeutet, wenn wir bedenken, dass viele dieser Leute wahrscheinlich nur ein Obergewand besessen haben und sie haben es niedergelegt, um Jesus drüber reiten zu lassen, um ihn zu ehren. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs nahte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Sie singen hier Jubelverse aus den messianischen Psalmen 118 und 148. Prophetische Psalmengesänge hier. Und was für ein schräges Bild das gewesen sein muss, aber gleichzeitig was für ein wunderbares Bild. Denkt an diese Gruppe, die da den Ölberg hinuntergezogen ist nach Jerusalem. Diese schräge Gruppe von Jüngern. Mit den Fischern und den Freiheitskämpfern und auf der anderen Seite Matthäus, den Zöllner. Was für ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Und da waren viele einfache Leute aus Galiläa, auf die die Juden in der Hauptstadt Jerusalem heruntergesehen haben. So irgendwie die Dummen vom Land. Und da waren viele Sünder, die Buße getan haben und die Gottes Vergebung erfahren haben und die Jesus nachgefolgt sind. Da waren Huren und Ehebrecher. Da war Zachäus, der Oberzöllner aus Jericho. Da waren geheilte Blinde und Lahme und befreite Dämonenbesessene und gereinigte ehemalige Aussätzige. Da war Lazarus, der tot war und den Jesus auferweckt hat von den Toten. Und die ziehen hier diesen Berg herunter, diese bunte Truppe, und jubeln Jesus zu, besingen Jesus als ihren Messias. Voller Freude. Loben seine Wunderwerke. Die Stummen singen und die Lahmen tanzen und die Sünder erheben heilige Hände zu ihm und preisen ihn. Was für ein wunderbares Bild. Was für eine bunte Truppe, was für ein Haufen. Hatten keinen roten Teppich, um den König zu empfangen, macht nichts, haben ihre Klamotten, ihre einfachen Klamotten auf den Boden geworfen, haben hier Gemüse von den Bäumen runtergerupft und ihm zugewunken. Was für ein Bild. Das waren nicht einfach irgendwelche brave, traditionelle Kirchgänger. Nee, das waren Leute, die haben Jesus wirklich erlebt. Das waren Stumme, ehemalige Stumme, die gesungen haben und ehemalige Lahme, die getanzt haben. Die haben was erlebt mit Jesus, die haben ihn wirklich erfahren. Und was für ein Eindruck das auf die Leute gemacht haben muss, die das beobachtet haben. Wenn wir es auf heute umlegen, denkt an die Jesus People zum Beispiel, diese Ex-Junkies und drogenabhängigen Hippies, als die zu Jesus gekommen sind und in die Gemeinden gelaufen sind, mit langen Haaren und bloßfüßig. Viele Gemeinden konnten damit nicht umgehen. Das ist, wo die Calvary Chapel, die eine kleine Gemeinde von 25 Leuten war damals, sehr stark gewachsen ist, weil der Pastor Chuck Smith damals gesagt hat, nee, lass die Leute reinkommen, wir lernen ihnen die Bibel. Viele andere Gemeinden haben gesagt, nee, du musst erst die Haare schneiden, Männer mit langen Haaren, und erst einen Anzug anziehen und muss alles brav und religiös und geordnet sein. Aber das hat was ausgelöst, diese Jesus People. Zeitungen haben drüber geschrieben, ne, haben Hunderte getauft da im Meer und überall sind die rumgelaufen, haben allen von Jesus erzählt. Diese abgefahrenen Freaks. So ähnlich muss das gewesen sein, diese Jünger, die da nach Jerusalem einziehen, dieser bunte Haufen. Diese Huren, die Jesus nachgefolgt sind. Stell euch vor. Wie wäre das heute, wenn hier so eine Gruppe von ehemaligen geheilten AIDS-Kranken und bekehrte Zuhälter und Nutten und Punks und Gruftis, und dann sind da so ein paar Yuppies in ihren Anzügen dazwischen drin und ein paar Homosexuelle, die Jesus freigemacht hat von dieser Tendenz, und bekehrte Namenschristen und bekehrte Moslems und bekehrte Juden und bekehrte Atheisten und bekehrte Materialisten, und dieser bunte Haufen ziehen da alle zusammen nach Grünstadt ein. Was würden die Leute sagen? Abgefahrene Gruppe. Und es sind drei Reaktionen, glaube ich. Wir haben auf der einen Seite die neugierigen Volksmengen, die sagen, boah, das ist was Besonderes, das ist abgefahren. Das ist nicht, wie wir uns den Messias vorgestellt haben. Der habende König, der mit seinem Heer einzieht. Haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Sein Heer, seine Nachfolger. Aber Mann, die Leute haben was. Die Leute haben was erlebt mit Gott, was ich nicht erlebt habe. Die haben was Besonderes. Das war meine Reaktion, als ich zum ersten Mal wirklich bekehrte, gläubige Christen getroffen habe. Ein Freund von mir hat mich ein Jahr lang genervt, um mich in den Jugendgebetskreis einzuladen. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Gebetskreis, für mich waren das alte Frauen, die einen Rosenkranz schwingen vor der Messe. Das war Gebetskreis, das war das, was ich kannte. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf als Jugendlicher. Und dann, als ich zum ersten Mal da reingekommen ist, war so ein Raum voll mit vielleicht 50 Jugendlichen, die Gott gepriesen haben, zu ihm gesungen haben, die Zeugnisse erzählt haben, was sie mit ihm erlebt haben. War, ich habe mich bekehrt, Jesus hat das getan, Jesus spricht zu mir, Jesus hat mich geheilt. Gott gepriesen haben, frei gebetet haben. Und ich war so von Socken und habe gedacht, wow, komische Gruppe von Leuten hier, die sind ein bisschen seltsam drauf. Aber ich habe auch gespürt, die haben was, was ich nicht habe. Die kennen Gott wirklich. Die haben ihn erfahren. Und ich glaube, viele von diesen neugierigen Volksmengen haben was Lebendiges gesehen in den Jüngern. Und wir lesen in Matthäus 21, als Jesus nach Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Da hat er gesagt, wer ist der? Und ich hoffe, dass Menschen unser Leben ansehen und unsere Beziehung mit Jesus und dass sie sagen zu uns, hey, was ist mit dir? Was hast du, was ich nicht habe? Was ist anders an dir? Und dann können wir sagen wie Jesus, komm und sieh. Komm mit, schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Und wir dürfen ihnen erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Dürfen sie mitnehmen in Gottesdienst. Zweite Gruppe waren die stolzen Römer. Aus römischen Augen muss es absolut lächerlich gewesen sein, dieser Triumphzug, den Jesus hier nach Jerusalem gehalten hat. Diese bunte Gruppe von Leuten, die Jesus zugejubelt haben als ihren Messias. Ich meine, verglichen mit den römischen Triumphzügen muss das völlig lächerlich gewesen sein. Die Römer, die Tausende organisiert haben und mit Streitwegen und dann die Gefangenen, die sie besiegt haben, die Feinde, gefangene Könige, die hinter dem siegreichen Heerführer hergezogen sind und Beute, die sie mitgeschleppt haben und ein riesiges Heer in Reihe und Glied. Das war ein Riesentriumphzug und Triumphbögen, die sie gebaut haben. Für die Römer muss es ein absolut jämmerliches, lächerliches Bild gewesen sein. Deswegen haben die auch nicht eingegriffen. Die haben das nicht irgendwie als Gefahr gesehen. Oh, oh, jetzt kommt der Messias, der uns in den Hintern tritt und uns rauswirft. Für die muss es lächerlich gewesen sein. Haben das nicht als Bedrohung gesehen. Und dann haben wir eine dritte Gruppe und das finde ich sehr interessant. Diese dritte Gruppe ist die Gruppe der etablierten traditionellen Religion. Und die haben mit Ablehnung und mit Angst reagiert auf Jesus. Mit Eifersucht. Wie es leider so oft ist, wenn Menschen sich wirklich zu Jesus bekehren und anfangen für Jesus zu brennen und anfangen ihm nachzufolgen. Wenn die anfangen, Dinge zu tun, die nicht in die etablierte, starre Religion passt, nicht in den wohlgeordneten, religiösen Rahmen passt. Wenn die anfangen, von Jesus zu erzählen und andere Menschen für Jesus zu erreichen. Oh, oh. Ich habe es so oft beobachtet, selbst erfahren auch. Das ist denen zu heiß. Das ist so traurig, dass gerade so oft nicht die Welt, sondern die etablierten Kirchen die größten Verfolger und die größten Widersacher für geistliche Aufbrüche sind. Wenn Gott wirklich was tut, wenn Jesus wirklich Menschen erreicht. So wie diese Hippies, die zum Glauben gekommen sind und die etablierten Kirchen haben gesagt, oh, oh, die wollen wir aber nicht bei uns. Die konnten nicht damit umgehen. Halten es nicht aus, wenn Jesus etwas außerhalb von ihrem religiösen Rahmen tut. Ist traurig eigentlich. Und ich finde es interessant, Jesus wird sich vor allem mit ihnen anlegen, mit den religiösen Leitern. Und das werden wir nächste Woche oder die nächsten zwei Wochen noch ausgiebig sehen. Sie haben einen Vorgeschmack schon hier in Vers 39. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Das darf nicht sein. Du darfst dich nicht als Messias, als den verheißenen Retter feiern lassen hier, Jesus. Und Jesus antwortet, und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Dann werden die Rolling Stones messianische Psalmen singen und ihn als Messias preisen. Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Das ist ein Schocker. Es muss ein Schocker gewesen sein für die Leute, die da dabei waren. Inmitten dieses Lobpreises, dieses Jubelzugs, dieser einfachen Jünger, als sie über diese Bergkuppe kommen und das Tal runterschauen und die Stadt Jerusalem, da sieht man wunderbar diese ganze Altstadt von Jerusalem vor sich, als sie über diesen Ölberg kommen, bricht Jesus zusammen und fängt an zu weinen. Und das Wort weinen hier ist ein starkes Wort. Das ist nicht so, dass Jesus irgendwie so ein Tränchen verdrückt hat. So. Nee, das ist ein Schluchzen aus der tiefsten Seele. Wenn jemand wirklich anfängt zu weinen, wirklich so. Das war damit gemeint. Jesus war emotional tief erschüttert. Tiefe Schmerzen, die ihn da verzehrt haben in seinem Herzen. Und ich denke, das muss erschütternd gewesen sein für die Jünger. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Bibelstunde angehört von einem Pastor und der hat über die Verlorenen gepredigt und der war so, hatte Gottes Herz wirklich und er hat angefangen, wirklich so zu weinen um die Verlorenen. Ein paar Minuten lang. Konnte sich nicht mehr halten. Wow. War so irgendwie so unangenehm berührt, aber wow, ich wünschte, wir hätten alle dieses Herz für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es ist Jesu Herz. Und er fängt hier an zu weinen über Jerusalem. Und er sprach, wenn du auch an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus sieht diese Stadt, diese verlorenen Menschen, über die hat er geweint in dieser Stadt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Frieden zu bringen mit Gott. Um euch zu versöhnen, um euch zu retten. Und in diesem, was Jesus sagt, ist ein Wortspiel drinnen. Ne? Ihr wisst, Jerusalem, der Name Jerusalem bedeutet so viel wie die Stadt des Friedens. Oh, Jerusalem, Stadt des Friedens. Wenn du erkannt hättest, was deinem Frieden dient. Er sagt, jetzt ist es aber vor deinen Augen verborgen. Waren geistig blind. Obwohl es eigentlich völlig klar hätte sein müssen. Und es völlig klar in Gottes Wort angekündigt war, haben sie ihn nicht erkannt als Messias oder wollten ihn nicht haben als Messias. In Lukas 13 hat Jesus auch schon geklagt über die Stadt und hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem, dass da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel. Und ich habe nicht gewollt. Das ist das wunderbare, zärtliche Bild hier. Und als Konsequenz bedeutet es Gericht für die, die Jesus ablehnen. Seht ihr, Vers 43. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das furchtbare Gemetzel, was die Römer angerichtet haben, 70 nach Christus, als die Juden wieder mal rebelliert haben gegen Rom, die jüdischen Kriege, ihr könnt es beim römischen Geschichtsschreiber Josephus nachlesen. Titus hat mit seinen Armeen Jerusalem umzingelt und belagert. Es war furchtbar. Es ist erschütternd, wenn ihr Josephus lest. Leute sind verhungert auf den Straßen. Da war Bürgerkrieg in Jerusalem. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Leute, Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, Kannibalismus, Seuchen. Wird berichtet, dass Kaiser Titus vorbeigegangen ist. Irgendwann konnten sie die Toten nicht mehr begraben, haben die einfach über die Stadtmauer geworfen. Und Titus, der feindliche Feldherr, als er es beobachtet hat, gesagt: Gott, ich bin nicht dran schuld. Das ist nicht mein Werk, das ist nicht mein Werk. Letztendlich haben die Römer Jerusalem erobert und haben es dem Erdboden gleich gemacht, den Tempel, den Erdboden gleich gemacht. Die Stadt geschliffen, die haben eine neue Stadt aufgebaut. Erinnerung an Jerusalem, diese rebellische Stadt, sollte für immer ausgelöscht sein. Jesus hat es vorhergesagt. Das war das irdische Gericht in der Geschichte über dieses rebellische Volk, über diese Generation, die Jesus abgelehnt hat. Und das letzte Mal haben wir über ewiges Gericht gesprochen, dem jeder stehen wird. Und hier haben wir dieses zärtliche Bild von Jesus. Er sagt: Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch wie eine Glucke, wie eine Henne, die ihre kleinen Küken unter die Flügel versammelt. Das wollte ich mit euch tun, aber ihr habt nicht gewollt. So ein zärtliches Bild. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gesehen? So diese kleinen Küken, die blip, 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 unter den Flügeln der Mutterhenne. Und ich habe gelesen, bei Bränden oder bei Waldbränden haben sie schon verbrannte Müttervögel gefunden, die völlig verbrannt waren, und dann sind die kleinen Küken unter ihren Flügeln hervorgekrochen. Haben sich verbrennen lassen, um ihre Küken zu beschützen. Das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt: Ich wollte euch unter meine Flügel nehmen, unter meinen Schutz, um euch zu beschützen von diesem Feuer, von Gottes Gericht. Am Kreuz hat Jesus den ganzen Zorn Gottes über unsere Sünden getragen. Da wurde er verbrannt, sozusagen, damit wir selbst es nicht erleben müssen. Und Jesus sagt: Das wollte ich für euch tun, aber ihr habt nicht gewollt. Und wenn du heute Morgen hier bist oder das hörst und du hast dein Herz noch nie geöffnet, du verschließt dein Herz vor Jesus, Jesus weint um dich. Gottes Herz, Gott weint um die Verlorenen, um die Menschen, die ihr Ziel verfehlen. Es ist Gemeinschaft mit ihm. Und er wird keinen Menschen vergewaltigen. Aber er muss richten. Aber er tut es nicht mit irgendeiner sadistischen Freude, sondern mit einem gebrochenen Herzen. Wenn du wirklich nichts mit Jesus zu tun haben willst, wenn du wirklich in die Hölle gehen willst, dann wird er das zulassen. Und er ist der heilige Gott, er ist der gerechte Gott, er muss Sünde richten, aber er tut es mit einem gebrochenen, mit einem traurigen Herzen. Sind wir das Herz unseres Gottes. Er ist heilig und er ist gerecht, aber er ist auch voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Und er kann Sünde und Ungerechtigkeit nicht einfach durchgehen lassen. Ein Richter, der sagt: Oh, was hast du getan? Du hast einen anderen umgebracht. Oh, weißt was, ich habe einen guten Tag heute, ich bin barmherzig, ich habe Sympathie für dich, weißt was, geh nach Hause, ist schon okay. Das wäre vielleicht ein barmherziger oder liebevoller Richter, aber kein gerechter Richter. Und es wäre auch nicht wirklich liebevoll, das Gesamte zu sehen. Und das ist das Herz unseres Gottes. Gott muss richten, aber er tut das mit einem gebrochenen Herzen. So wie ein Vater, der seine Kinder züchtigen muss. Wer genießt das? Wer macht es gerne? Aber es ist wichtig, es muss sein. Oder wie ein Richter, der seinen eigenen Sohn richten muss. Stellt euch vor, einen Richter, der seinen eigenen Sohn zum Tode verurteilen muss. Und Jesus war nicht mal schuldig. Jesus war der Unschuldige, der Sündenlose. Er hat sich unsere Schuld zurechnen lassen. Meine Sünde, ganz konkret wieder, ganz persönlich, meine Sünde, deine Sünde wurde in Jesus gerichtet. Gott hat seinen Zorn über deine persönlichen Sünden auf Jesus ausgegossen. Jesus war durch deine persönliche Sünde getrennt von Gott, dem Vater. Das ist reingekommen. Konsequenz der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott hat alles getan, damit du das nicht selber erfahren musst, Gottes Gericht über deine Sünden. Jesus hat die Todesstrafe auf sich selbst genommen. Gott selbst hat in Jesus deinen Platz eingenommen, den Platz des Gesetzesbrechers. Denk an die 10 Gebote. Schon mal gelogen? Schon mal habsüchtig gewesen? Schon mal gestohlen? Schon mal irgendwas anderes im Zentrum deines Lebens gehabt als Gott? Wir sind Gesetzesbrecher. Aber Jesus hat diesen Platz eingenommen an unserer Stelle, damit du frei sein kannst. So sehr liebt Jesus dich. Persönlich. Und wenn du der einzige Mensch gewesen wärst in dieser Welt oder der einzige Sünder in dieser Welt, hätte das für dich persönlich getan. Für dich allein. So sehr liebt er dich. Er liebt dich leidenschaftlich. Und er wirbt um dich. Das ist, was ich hier sehe. Ein Gott, der wirbt bis zuletzt um die Herzen der Menschen. Johannes 3,16, ein Vers, den wir alle kennen. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und im 2. Petrusbrief lesen wir, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist sein Herz. Und er bietet dir Vergebung an, er bietet dir ewiges Leben an als Geschenk. Es gibt nur eine Bedingung. Du musst es annehmen. Du hast nur was von einem Geschenk, wenn du es annimmst und auspackst. Wenn du es nicht haben willst und es irgendwie liegen lässt, dann bringt es dir persönlich nichts, obwohl es da ist. Und so wieder diese zwei Ereignisse. Jesus hat das Geschenk gepackt, als er perfektes Leben für dich gelebt hat und für deine Schuld gestorben ist und als er auferstanden ist zum ewigen Leben. Aber jetzt bist du am Zug, du musst es auspacken. Du musst das persönlich machen für dich. Und wenn du dich noch nie persönlich zu Jesus bekehrt hast, möchte ich bitten, an Jesus starten und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen. Er liebt dich, er hat alles getan, um dir vergeben zu können. Er hat alles getan, damit du ein Kind Gottes werden kannst und Teil seiner Familie werden kannst. Bitte verschließ nicht dein Herz, bitte enthalte ihm deine Seele nicht vor. Warum willst du verbrennen, wenn er seine Flügel aufhält und sagt, komm, lauf zu mir, ich will dich retten, ich lasse mich verbrennen für dich. Johannes 1 heißt es, er kam in das Seine, das heißt zum Volk Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht oder das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Willst du ein Kind Gottes werden? Willst du ein neues Leben, ewiges Leben von ihm erhalten? Du musst es annehmen. Das bedeutet, dass du dein Vertrauen ganz von dir selbst weg setzt, kein Selbstvertrauen mehr, dein Vertrauen ganz von dir selbst wegsetzt auf Jesus allein und ihn ergreifst, sag, ja Jesus, ich glaube, dass du mich rettest, das, was du für mich getan hast. Nicht, was ich tue, meine guten Werke oder was immer mein religiöser Trip ist, das ist nicht gut genug. Du, Jesus, ich vertraue auf dich allein. Das bedeutet, dass du Jesus als deinen Retter annimmst. Rettungsring, den Gott dir zuwirft. Ja, Jesus, ich will dich. Das bedeutet, dass du Jesus als deinen Herrn annimmst. Den Chef über dein Leben. der in deinem Lebensauto nicht irgendwie im Kofferraum oder am Rücksitz oder nicht mal am Beifahrersitz sitzen will, sondern der an Steuer will. So bereit bist zu sagen, okay Jesus, wenn du möchtest, dass ich so lebe, dass ich in die Richtung fahre, dann mache ich das. Du bist der Herr, du bist der Chef in meinem Leben. Ich setze dich auf den Thron meines Herzens. Entthrone mich selbst oder was immer sonst drauf sitzt, für was immer sonst ich lebe. Du sollst der Herr sein. Es bedeutet, dass du bereit bist, aufrichtig zu bereuen. Das heißt, umzudrehen. Wenn du in eine falsche Richtung läufst und du hast es erkannt, lebst gegen Jesus, gegen sein Wort, du sagst, ja, ich bin bereit, 180 Grad umzudrehen, ihm nachzufolgen. Das bedeutet, dass du bereit bist, Jesus nachzufolgen in Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir werden jetzt Abendmahl feiern. Und ich kann in kein Herz reinschauen. Aber ich bete um große geistige Klarheit. Dass jeder erkennen kann, wo er wirklich mit Gott steht. Meine größte Sorge als Pastor ist, dass es Leute gibt, die vielleicht jede Woche hierher rennen und mit mir die Bibel lesen, meine Predigten anhören und als Unbekehrte rausgehen und nicht gerettet sind. Das ist meine größte Sorge. Und ich bete, dass Gott uns Klarheit schenkt. Und wie gesagt, wenn dir bewusst ist, Jesus klopft an dein Herz, oh, du weißt, dass es dich betrifft, du hast dich noch nie persönlich für ihn entschieden. Vielleicht bist du aufgewachsen in der christlichen Familie, vielleicht rennst du seit Kleinkind im Gottesdienst, wenn du dich noch nie persönlich bekehrt hast, das wird dich alles nicht retten. Persönliche Entscheidung, Jesus anzunehmen, überleg dir das. Wir werden das Abendmahl feiern, wir werden das bildlich betrachten, was Jesus für uns getan hat. Und ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte. Und das ist eine gute Gelegenheit zu beten dann auch und wirklich ernst zu machen mit Gott, das wirklich fest zu machen. Wir wollen jetzt das Abendmahl austeilen. Jörg und Manfred, darf ich euch bitten? Der äußerste Kreis ist Wein, innen drin ist Traubensaft. Für die, die Präferenzen haben, und dann lass uns aufeinander warten. Wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern und auch diese Einheit ausdrücken, die wir in Jesus haben. Lass uns einen Moment still sein und an Jesus denken, das betrachten, was er für uns getan hat. Dieses Bild von seinem gebrochenen Leib und das Bild von seinem vergossenen Blut, was nichts anderes bedeutet als sein Leben, das er für uns gegeben hat. Das Preis für unsere Schuld, um unsere Schulden vor Gott zu bezahlen. Und während wir betrachten, was Jesus für uns getan hat, wenn Gott dich angesprochen hat heute und du merkst, ich bin gemeint, ich habe mich noch nie persönlich bekehrt, ich habe noch nie mein Herz aufgemacht für Jesus, wirklich, wenn ich ehrlich bin, möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Das ist eine persönliche Entscheidung, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Worte sind nicht mal ganz so wichtig. Wichtig ist, dass du dein Herz ihm gibst, dich ihm anvertraust. Aber vielleicht hilft es, wenn ich dir meine Worte leihen kann, sozusagen. Dann bet mit mir in deinem Herzen. Sag Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Dass ich nicht aus eigener Kraft zu dir kommen kann, Gott, und gerettet werden kann. Aber Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, für mich persönlich, für meine persönliche Schuld. Und ich möchte mich jetzt dir anvertrauen. Ich möchte, dass es für mich gilt. Dass es wirksam wird für mich persönlich. Und ich setze jetzt mein ganzes Vertrauen auf dich, Jesus. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, als mein Retter und auch als mein Herr. Ich möchte dich auf den Thron setzen, meines Herzens. Komm in mein Leben. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir, dass du mir jetzt ewiges Leben schenkst, dass ich Beziehungen haben kann mit dem wunderbaren Gott. Und Jesus, wir danken dir für deine übergroße Liebe, Herr. Und ich bete, Vater, für uns alle, wenn wir an dich denken, erfüll uns mit deinem Geist. Öffne unsere Augen, damit wir verstehen, wie sehr du uns liebst. Und dass wir wirklich, wirklich Vergebung haben, unserer ganzen Lebensschuld in dir, Jesus. Als du gesagt hast, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Kann kein Mensch mehr was hinzufügen. Und ich danke dir, wenn wir dir vertrauen, Jesus, dass wir als erlöste Menschen hier sein dürfen. Und ich bitte dich an, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, um das auch sinnlich und bildlich zu erfahren, was du für uns getan hast, bitte ich, dass du unsere Herzen anfachst, Herr. Dass du unseren Geist nährst, wie das Brot unseren Leib nährt. Herr, dass wir ganz neu begeistert werden von dir, während wir auf dein Kreuz schauen. Das Riesenopfer, das du für uns dargebracht hast, Herr. Ich bitte dich, dass du uns ganz persönlich stärkst und uns ganz persönlich begegnest, wenn wir jetzt an dich denken. Wir wollen das mit Dankbarkeit tun, wir feiern Abendmahl. Das ist eine Freude, ein freudiges Ereignis. Wir dürfen uns erinnern an unsere Erlösung. Und uns das vergegenwärtigen und ganz neu frei werden von dieser Verdammnis, die uns oft plagt auch. Danke, Jesus, danke, danke, danke. Wir lieben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, Herr, während wir jetzt Abendmahl feiern.